Wir hatten Anfang des Jahres schon mal so geguckt, wann wir mal wieder hier in unserer Gemeinde bei euch sein können. Und da war Pfingsten war so ein Termin und jetzt sind wir hier. Und damals wussten wir nicht, was alles noch kommen wird. Und es ist auch gut, dass wir das alles oft nicht im Vorhinein wissen. Wir würden ja Mischugge werden. Ja? Aber es ist genau passend. Und Anfang des Jahres, als wir die Jahresplanung, meine Frau und ich, gemacht haben und Gott so hingehalten haben, und wir sind solche Planer, wir lieben es zu planen und zu organisieren. Bei uns muss das Leben immer getaktet sein, weil wir jedes Wochenende unterwegs sind und dann haben wir noch Kinder und mittlerweile auch Großkinder und die will man ja auch noch sehen. Und dann hatten wir das alles so hingelegt und auf einmal sagte der Heilige Geist in unser Herz hinein, dieses Jahr werden Termine ausfallen. Und ihr müsst wissen, wir sind 15 Jahre im Reisedienst und wir haben vielleicht ein- oder zweimal, wenn es hochkam, einen Termin ausfallen lassen müssen. Weil irgendwie, einmal ist der Zug zu spät gekommen. Und einmal war ich, glaube ich, in all den Jahren krank gewesen. Ich war sonst wirklich, Gott hat immer ganz viel Gesundheit gegeben, übernatürlich. Ja, Halleluja. Und aber als der Vater uns das am Anfang des Jahres so sagte durch den guten Geist, da haben wir gesagt, ja, aber wir hatten unsere Vorstellung, wie es aussehen würde. Wir dachten, ach, na mal so ein Wochenende. Und die ersten Monate, also bis Anfang März, die ersten 9 bis 10 Wochen, war wirklich das Jahr auch ganz, ganz voll. Wir waren so viel unterwegs und haben so viel Schönes mit Gott erlebt. Und so, aber wir waren auch müde. Wir werden auch älter, wisst ihr das? Und ich weiß noch, genau in der ersten Märzwoche war es, wir hatten gerade unser Netzwerktreffen vom Töchter-Söhne-Treffen, also der Vaterherzbewegung so. Es war eine gute Zeit, wir waren in Peine und wir saßen dann im Auto unterwegs und hatten dann so die nächsten Wochen vor uns und ich sagte zu Karin, oh Schatz, so ein bisschen Entschleunigung wäre doch gut. Also, ja, jemand hat schon mal gesagt, jetzt bist du schon, ne? Und das Wochenende drauf waren wir gerade auf dem Weg nach Cuxhaven zum nächsten Seminar und waren gerade, haben noch angehalten, Kaffee getrunken und dann riefen die Geschwister uns an und sagten, Mensch, jetzt hat gerade der Bürgermeister gesagt, alle Veranstaltungen sind gecancelt, das gibt's, jetzt ist Shutdown, ne? Also Lockdown, alles. Und da fing es an, ja, und da haben wir gedacht, das ist, wird ja spannend. Und jetzt sind es schon 12 Wochen, das ist die 12. Woche, dass wir nicht unterwegs sind. Aber nur äußerlich, innerlich haben wir gesagt, wow, weil der Vater sagt uns am Anfang des Jahres, es werden Termine ausfallen und das wird geschenkte Freiräume sein für euch. Und so erlebe ich das persönlich. Ich weiß, diese Zeit und ich vermute auch jetzt bei euch, jeder wird sie ganz anders erleben. Ich kenne Leute, die sagen, oh Halleluja. Halleluja, jetzt konnte ich den Garten mal schön machen. Ich hatte mal Zeit für die Familie. Bei uns in der Straße, auf einmal alle Familien waren zusammen, gerade am Anfang, als man nicht sich treffen durfte, da saßen die Familien in den Gärten und die Väter spielten mit den Kindern wieder. Ja, die waren zu Hause, hatten Homeoffice. Oder dann rief mich eine Schwester an und sagte, so viel habe ich mit meinem Mann noch nie zusammen gebetet wie jetzt. Er kann mir nicht weglaufen. Ja. Aber ich kenne auch die andere Seite und ich vermute ja auch, dass jemand sagt, mich hat schon seit Wochen keiner mehr in den Arm genommen. Keine Berührung. Oder gerade am Anfang, als es so, man alleine sein durfte, sich gar nicht treffen musste, durfte, ja. Ja, ihr habt's gut, ihr seid ein Ehepaar, ihr seid zu Hause, ihr habt einander. Aber ich, sagte jemand, ne? Ich sitze in meiner Butze. Ja, und dann wurde natürlich das Internet neu erfunden. Auch für uns Christen in dieser Zeit. Habt ihr das auch erlebt? Auf einmal überall zoomte man und skypte man. Also wir wussten ja gar nicht, was diese Begriffe bedeuteten. Ne? Und auf einmal traf man sich intergalaktisch, medial. Jede Gemeinde, sei sie groß, sei sie klein, fing an, ihre Livestream und tralala. Und dann, wir hatten unseren Hauskreis in Hannover, haben wir per Zoom gemacht. Ja, also dann haben wir so uns, und das war schön. Wir haben Abendmahl miteinander gefeiert. Jeder hatte sein Abendmahl vor sich und dann haben wir uns zugeprostet im Geist und wir haben uns Zeugnis erzählt. Ja, so kann man leben, aber es fühlt sich nur bedingt schön an. Ne? ich war so froh, als wir jetzt gerade unsere Kinder kamen zu Besuch und ich konnte sie mal wieder in den Arm nehmen. Das ist doch was anderes. Und es kommen wieder andere Zeiten, Geschwister. Es kommen wieder andere Zeiten. Wie nutzen wir diese Zeit? Wenn ich auf diese letzten 12 Wochen gucke, ich empfinde, ich weiß nicht, könnt ihr das bestätigen, ich glaube, es wird mehr gebetet in unserem Land als vor Corona. Kann das sein? Ihr habt das vielleicht ja mitbekommen, ne? Also es gab ja große Gebetstreffen, auch jetzt an diesem Wochenende wird ja weltweit gebetet. Es gab ja Prophetien, dass jetzt zu Pfingsten 2020 nochmal eine besondere Ausgießung des Heiligen Geistes stattfinden soll. Also gerade in Amerika wird das sehr stark von vielen Christen aufgegriffen und dass 1 Milliarde Menschen gerettet werden sollen. Das ist so der Glaubensperspektive, die dahinter steckt. Da sind ja viele bekannte Namen dahinter. Es wird viel gebetet. Wie gesagt, wir nutzen auf einmal die digitalen Medien mehr. Aber mir kommt auch vor, es entsteht eine neue Klarheit, was ist Gemeinde? Also mir haben schon Leute gesagt, ich bin ja froh. Also wir haben ja viele Kontakte im ganzen Land, auch in verschiedenen Kirchen und Konfessionen. Ich bin froh, dass ich den ganzen frommen Stress gerade gar nicht habe, sagte jemand zu mir. Ja, den frommen Stress, ja, wir müssen immer alles in Gang halten. Und jetzt haben wir mal Zeit für Gott. Ja, solche Stimmen habe ich gehört. Ja. Die Pastoren haben natürlich doppelt so viel Arbeit gehabt, weil die mussten immer schon die Wochen vorher, Tage vorher dann die Gottesdienste irgendwie aufnehmen und so weiter. Also das Bild, was ich sagen will, ist sehr unterschiedlich. Und natürlich gehen auch uns, kann ich mir vorstellen, euch auch, Gedanken in den Kopf, was macht Gott jetzt gerade? Warum das Ganze? Ist das alles, ich vermute auch hier, bei euch geht es manchmal so, am Anfang habe ich gedacht, das ist doch einfach übertrieben, das ist doch maßlos übertrieben, das ist eine Grippe, meine Güte, wie viel Grippe habe ich schon in meinem Leben überlebt, warum sollen wir uns jetzt alle wegschließen? Naja, und dann sah man die Bilder auf einmal, wie wirklich, also gerade in Brasilien und solchen Ländern, die das ja gar nicht ernst genommen haben, auf einmal wirklich so viele Menschen sterben. Nun haben wir persönlich viele Kontakte weltweit, auch Lateinamerika und in anderen Ländern hier in Europa. Und dann, das hörte sich dann für mich auf einmal schon sehr unterschiedlich an. Ja, wir leben ja in reichen Deutschland und Gesundheitssystem und alles Mögliche. Aber ich sage euch, zum Beispiel mein Freund Raúl Reises, der Pastor aus der großen Gemeinde in Argentinien, den haben sie weggeschlossen. Also die Kinder haben gesagt, Papa, bleib da in deiner Hütte, komm ja nicht raus, weil das ist Wahnsinn, was hier passiert. Die Menschen werden krank und wir haben keine Ärzte, haben keine Medikamente, wir haben keine Mundmasken, wir haben nichts. Ja? So, also die Welt sieht schon sehr unterschiedlich aus. Ich will nicht behaupten, ich weiß, was passiert. Aber dann kam, wie ihr ja sicherlich auch im Internet gehört habt, so viele Meinungen, Stimmen. Und der eine sagte das und der andere sagte das. Und ich meine, hallo, das waren ja auch geistliche Leute, ne, auf die man hört, wenn ein Rick Joyner was sagt oder ein Johannes Hartl was sagt oder ein Walter Heidenreich oder wen auch immer du toll findest. Ja. Und dann hörst du nochmal hin. Aber ich finde es auch so wichtig, also irgendwie mich hat es verrückt gemacht. Weil der eine hat das gesagt und der andere hat das gesagt und das widersprach sich, ähnlich wie die Virologen, die widersprachen sich für mich auch. Mundmaske, ja, Mundmaske, nein. Zum Beispiel ne, die Frage, ob man singen darf. Also ich singe in einem Chor mit und wir treffen uns per Zoom und das ist säkular, das sind also Menschen aus der Welt und die sagen ja, es gibt Studien, dass das Quatsch ist mit den Aerosolen. Ja, haben die nun recht? Habe ich recht? Ich weiß es nicht. Wir wollen nichts falsch machen, deshalb machen wir das. Maultäschle, ne? Aber wer weiß schon, was Sache ist. Ja, ist Gott die Welt entglitten? Natürlich nicht. Niemals. Aber als ich so gebetet habe am Anfang der Zeit und das begleitet mich, Vater, was läuft hier ab? Also das ist das, was er mein Herz gesagt hat, mein Innernet. Das übernehme ich, das finde ich gut. Mein Innernet. Da hat er gesagt, Matthias, das war für mich die sanfteste Art, die Aufmerksamkeit der ganzen Welt zu gewinnen. Die sanfteste Art. Stell dir mal vor, ein Meteorit wäre auf die Welt gefallen. Oder eine andere Krankheit. Wir hatten ja schon Ebola und AIDS und andere Krankheiten, die ja viel schlimmer sich ausbreiten konnten und Menschen sofort vernichtet haben. also es sterben Menschen, wobei stirbt man wirklich an Corona, durch Corona, an den Folgeerscheinungen, das weiß ich ja alles auch nicht, du auch nicht, ne? Aber natürlich, wir merken, es trifft Menschen, die schon geschwächt sind, immungeschwächt sind, das kann man schon sagen, und es trifft ältere Menschen, aber nicht nur. Die junge Verwandte einer Schwester von uns, einer bekannten Schwester von uns aus London, die ist gestorben mit Anfang 20. Die hatte auch schon was vor Erkrankung, aber deshalb, okay, nochmal, ich will nicht behaupten, ich weiß, was da läuft, aber ich glaube, es ist meinem Papa im Himmel, unserem wunderbaren Gott, nicht entglitten. Nicht entglitten. Er hat es nicht initiiert. Das glaube ich nicht. Keine Krankheit kommt von Gott. Aber ich glaube, Gott kann vieles benutzen. Und diese Zeit, wir werden staunen eines Tages, wenn wir hinter den Kulissen gucken, was in dieser Zeit alles passiert ist. Das war jetzt noch nicht die Predigt, das ist jetzt nur der Vorgeschmack. Ich möchte gerne heute über ein Thema sprechen und das finde ich so wunderbar. Das passt genau in das rein, was auch ihr als Kernteam gehört habt. Unabhängig davon, ich möchte das nochmal als Bestätigung sagen. Ihr habt uns ja diese E-Mail über die Ichtes News geschickt. Du warst oder Petra, ich war nicht, egal. Ihr, Heilige Geist. Das Zeit dran ist, zu warten auf Gott. Und das ist auch mein Thema. Das habe ich schon seit Wochen, hatte ich schon für diesen Sonntag das Wort empfangen, warten auf Gott. Und ich habe drei Bibelstellen dazu. Das eine ist der Psalm 46, das ist mein Corona-Psalm. Den habe ich immer wieder gebetet in dieser Zeit. Psalm 46 und den lese ich mal vor. Ganz nebenbei, ihr könnt nachher, ich habe einen Zettel hier vorbereitet, könnt ihr gerne euch nachher nehmen mit den Schriftstellen und so weiter, mit den Hauptgedanken, ja? Ich lese mal nach der Elberfelder Bibelübersetzung Psalm 46. Dem Chorleiter von den Söhnen Korachs nach Alamot, das heißt wahrscheinlich ein Lied, was für eine hohe Frauenstimme geschrieben wurde, ein Lied. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erbebt und die Berge mitten ins Meer wanken. Mögen seine Wasser tosen und schäumen, die Berge erbeben durch sein Aufbäumen. Und dann kommt dieses kleine Wort Sela. Sela. In manchen Bibeln gibt es nur zwei Striche. Des Stromes Läufe erfreuen die Stadt Gottes, die heiligste der Wohnung des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, früh am Morgen. Nationen tobten, Königreiche wankten, er ließ seine Stimme erschallen, die Erde zerschmolz. Yahweh, der Herr der Herrscher, ist mit uns, eine Festung ist uns der Gott Jakobs. Und dann wieder Sela. Kommt, schaut die Großtaten des Herrn Jahwe, der Entsetzen verbreitet auf Erden, der Kriege beschwichtigt bis ans Ende der Erde, Bogen zerbricht und Speere zerschlägt, Wagen mit Feuer verbrennt. Seid still, lasst ab, hört auf und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhöht sein unter den Nationen, erhöht auf der ganzen Erde. Jahwe Zebaoth, der Herr der Herrscher, ist mit uns, eine Festung ist uns der Gott Jakobs. Sela. Das ist das erste Wort. Das zweite Wort, das passt heute, weil heute Pfingsten ist. Da können wir zum Neuen Testament rüberschlagen. Apostelgeschichte 1. Ich lese die Verse 4 bis 9 und dann noch Kapitel 2, 1 bis 4. Und als er, Jesus, mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Habt ihr das? Die Verheißung des Vaters zu warten. Die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Das ist typisch wir haben so viele Fragen, wir wollen immer alles wissen. Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, Dynamis, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt, bis nach Obernkirchen sogar. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Das haben wir vor 10 Tagen gefeiert, das war Himmelfahrt. Und dann 10 Tage später, dann lesen wir in Kapitel 2, und als der Tag des Pfingstfestes, Pfingsten heißt ja 50, ein Erntefest in Israel, erfüllt war, da waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich, suddenly, geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Ganz nebenbei, man kann ruhig sitzen und der Heilige Geist kommt. Und es erschien ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist Gottes gab, ihn auszusprechen. Ja, komm, mach doch mit. Ja, so war das Pfingsten. Aber was war passiert? Sie warteten. Und es stand nirgendwo dabei, wie lange sie warten sollten. Gott sei Dank waren es nur 10 Tage. Okay, und noch meine letzte Stelle. Und dann gucke ich, wie wir das zusammen sehen können. Lukas 2, wenn du rüberschlägst, Lukas 2, geht es um wartende Menschen. Die sind mir meine Freunde geworden in diesen letzten Wochen. Simeon und Hanna. Simeon und Hanna. Wir lesen Kapitel 2 bei Lukas, Vers 21 bis 38. Ist ein bisschen länger, aber ich lese das mal, damit wir es als Gesamtes haben. Es war die Situation, Baby Jesus war geboren, Mama Maria mit Josef kam in den Tempel am 8. Tag, um Jesus beschneiden zu lassen, nach jüdischer Tradition. Und als 8 Tage vollendet waren, dass man ihn beschneiden sollte, also Jesus, da wurde sein Name Jesus genannt, Jeschua, der von den Engeln genannt worden war, ehe er Mutterleib empfangen wurde. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihm den Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig heißen. Und ein Schlachtopfer zu geben, nach dem, was im Gesetz des Herrn gesagt ist, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Einer, der auf Gott hört, das ist sein Name. Ist das interessant, ne? Ich höre auf Gott, so heißt sein Name, Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und er wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Hallo? Lukas 2 ist doch vor Pfingsten. Und der Heilige Geist war schon auf ihm. Und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen werde, ehe er den Christus, den Messias, des Herrn, gesehen habe. Und er, dieser Simeon, kam durch den Geist in den Tempel. Also der Geist gab ihm den Impuls, geh mal wieder in den Tempel jetzt, Simeon. Da ist was los. Und als die Eltern, also Maria und Josef, das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, also schnipp schnapp, dann nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott und sprach, nun Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort im Frieden, denn meine Augen haben dein Heil. Und das ist das Wort im Hebräischen, Heil, nämlich Yeshua, die Rettung. Yeshua, ich habe Yeshua gesehen.
das du bereitet hast im Angesicht aller Völker, ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israels. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser, dein Sohn, ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch durch deine eigene Seele wird ein Schwert hindurchdringen, damit Überlegung aus vielen Herzen offenbar werde. Und nicht nur das wäre ja schon genug gewesen, es war auch noch jemand anders da im Tempel. Es war nämlich eine Prophetin im Tempel, der Name hieß Hanna. Wisst ihr, was Hanna heißt? Gnade, die von Gnade erfüllte Frau. Eine Tochter Phanuels aus dem Stamme Asser, diese war in ihren Tagen weit vorgerückt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, von ihrer Jungfrauenschaft an, und sie war eine Witwe vor 84 Jahren. Boah, also die hat die meiste Zeit ihres Lebens als Witwe gelebt. Und das war damals nicht easy, das ist auch heute nicht einfach, ja, aber damals war das wirklich sozial echt schwierig. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Gebet. Und sie trat zur selben Stunde dabei, lobte Gott und redete von ihm, von diesem Jesusbaby, zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. 3 Schriftstellen, Psalm 46, seid still, lasst los, erkennt, dass ich Gott bin. Pfingsten. Jesus, Yeshua Mashiach, Jesus Christus sagt, wartet, sagte zu seinen Jüngern. Und hier hören wir von Simeon und Hanna, die warteten auf den Trost Israels und damit den Trost der ganzen Welt. Ich möchte heute Morgen über Warten sprechen. Warten auf Gott. Ich weiß nicht, ob ihr kennt, es gibt so ein Warten auf Godot. Habt ihr davon gehört? Das war so ein ganz, du wirst das kennen, das war ein sehr avantgardistisches Theaterstück. Da ging es darum, ein Mann, der wartet auf Godot. Und Godot stand eigentlich für Gott, ne? Und es sollte so ein Stückchen auch warten auf alles Sinnlose. Drückt dieses Theaterstück aus. Man wartet auf jemanden, der nie kommen wird. Und alle sind so dumm, darauf zu warten. Warten auf Gott. Ja, für die Welt mag das dumm sein. Sie weiß es nicht besser. Aber für uns ist Warten nicht faul herumsitzen, passiv sein, sondern das ist das, wovon du vorhin gesprochen hast. Es gibt einen Unterschied, ob ich warte im Wartesaal auf die Ewigkeit und Däumchen drehe oder ob ich wirklich voller Erwartung bin. Interessanterweise, Karin und ich, wir haben in den Tagen eine längere Bibelstudie mal gemacht über das Wort Warten. Wir haben die Konkordanz genommen, haben mal nachgeschlagen. Es gibt ja verschiedene Begriffe. Hoffen, harren, warten, das ist alles im Hebräischen und Griechischen, hängt das zusammen. Hoffen, harren, warten, erwarten, sehnsüchtiges Erwarten, leidenschaftliches. Das Wort warten in dem Hebräischen ist ein Gefühlswort. Das ist nicht ein Wort, was man irgendwie, wir warten auf bessere Zeiten. Nee, das geht nicht. Das ist ein Wort voller Leidenschaft. Das Wort hoffen kommt von Hoffnung, hüpfen. Ich hüpfe auf der Stelle wie ein kleines Kind, das wartet. Ich will mein Geschenk haben. Verstehst du? Ja.
Was? Was hat, wenn man jetzt seit warten ist, wenn du als Sportler, als Läufer in einer Startposition stehst, sitzt, hockst und wartest auf den Kleinen.
Ja.
Und das ist warten, wenn du auf mich wartest.
Ja.
Habe ich auch gedacht, du bist angespannt, ne? Und du losgehst wie eine Rakete.
Ja. 15. August, sagt dieses Datum euch etwas? 15. August.
Ein Tag vor meinem Geburtstag.
Ein Tag vor deinem Geburtstag. Ein Tag nach eurer Hochzeit. Das ist der Tag, an dem unsere Tochter heiraten wird. 15. August. Sie wartet auf den Tag. Für jemanden, ja, natürlich erwarten wir, dass der 15. August auch dieses Jahr stattfinden wird, ne? Weil ein Tag später hast du Geburtstag und so. Ja. Es ist ein gewaltiger Unterschied, was Warten mit uns macht. Wenn ich wirklich etwas erwarte. Ihr könnt euch vorstellen, meine Tochter und mein Schwiegersohn, die haben gerade uns jetzt besucht gehabt, ja, die erwarten das Fest. Und das in Corona-Zeiten. Die können heute noch nicht planen, die wissen nicht, dürfen wir feiern, ja oder nein. Aber wir wissen, wir werden feiern im Himmel, ohne Kontaktbeschränkung. Erwarten. Und ich finde es so wunderbar, nicht nur wir warten ja auf ihn, auf den Bräutigam. Der Bräutigam wartet auf uns, sehnsüchtig. Sehnsüchtig. Interessanterweise, als wir dann so mal ein bisschen das geforscht haben, welche Bedeutung, weil das Wort warten im Deutschen ist nicht gleich mit demselben Leben gefüllt wie das Wort warten im Hebräischen. Zum Beispiel in der Bibel, wenn du auf Menschen wartest, wirst du enttäuscht werden. Wenn du was von Menschen erwartest, wirst du enttäuscht werden. Das war klar. Das ist ähnlich wie das Wort Batach, Vertrauen im Hebräischen, wird nur für Gott positiv benutzt. Menschen darfst du nicht batachen. Menschen, die werden, wenn du Menschen vertraust, wirst du an Grenzen kommen. Du kannst nur bedingt Menschen vertrauen. Genauso kannst du nur bedingt auf Menschen warten, weil Menschen sind fehlbar und die können zu spät kommen. Oder gar nicht kommen. Da kann man vergeblich warten, aber warten auf Gott ist nicht warten auf Godot. Wenn Gott kommt, weil er gesagt hat, er wird kommen. Und Gott wird handeln, weil er gesagt hat, er wird handeln. Aber es kann Zeit dauern. Und das ist das Interessante, dass das Wort warten, erwarten, harren, ausharren, sehnsüchtig erwarten, leidenschaftlich erwarten, was alles in diesem hebräischen und auch im griechischen Wort, was in der Bibel steht, für warten drin steckt, das wird immer auf die Probe gestellt. Also warten ist nicht billig zu haben. Das ist nicht, dann hätten wir das Wort gar nicht nötig. Warum wartet man denn, wenn man alles gleich haben kann? Nee, du kriegst nicht alles gleich. Das ist ja auch interessant, ne? Also ich hätte nie gedacht, dass man Nudeln und Klopapier so wichtig sein könnten. Und das war wirklich für mich ein Schock als Nachkriegskind. Ich habe das ja nie erlebt, wie meine Eltern noch, die Generation, aber vielleicht einige von euch noch, dass mal nichts da war. Ja, oder Freunde aus der DDR-Zeit noch, ne? Die sagten, wir sind hingegangen und da war nichts da. Ne? Dann gehst du zu Lidl und dann ist das ganze Regal leer gewesen. Ist ja jetzt mittlerweile schon. Ja. Aber dabei ist es doch gar nicht so schlimm, dann kann man doch mal was anderes nehmen. Wir sind ja auch so, ja, aber wir haben das nicht gelernt zu warten. Also meine Generation noch nicht mal und die Generation meiner Kinder und Kindeskinder schon gar nicht, ja. Was ist warten? Erwarten. Es wird auf die Probe gestellt. Der Zeitfaktor ist ausschlaggebend. Warten hat etwas mit Prozessen zu tun, einem Warteprozess. Prozess, das sind Schritte. Das geht nicht auf einmal. Oh, Herr, schenk mir Geduld, aber bitte schnell. Ist das schon mal aufgefallen, dass auch nicht nur die Israel, die Juden haben ja Feste, sondern wir Christen haben ja auch Feste, ja? Dass unsere drei großen Feste, das Weihnachten, Ostern, Pfingsten, eigentlich Wartefeste sind. Wir haben die Adventszeit, wir warten auf das Christkind, haben wir früher gesagt. Wir warten auf Weihnachten. Wir gehen bewusst 4 Wochen lang. Interessanterweise, wir Deutschen feiern das ja ganz bewusst. In anderen Teilen der Welt, die feiern nicht Advent. Amerika wird nicht Advent gefeiert, da wird Kaufsaison eingeläutet. Aber so bewusst, so, das ist eine aus wirklich in unserem deutschen Gemütlichkeitsfaktoren Kultur entstanden im deutsch-österreichischen Kontext, dass diese 4 Wochen, dass man bewusst auf Weihnachten zulebte, mit den 4 Kerzen und so. Das ist eine deutsche Tradition, also eine, oder sagen wir mitteleuropäische Tradition. Wie ist es mit Ostern? Das war etwas, was man schon von Anfang an gefeiert hat in der Christenheit. Man hat 40 Tage, die Fastenzeit, bewusst auf Ostern hingelebt. Und damals haben die Menschen wirklich 40 Tage gefastet, haben also kein Fleisch gegessen, haben keine Süßigkeit, nichts. Und so wie, das können wir jetzt bei den Moslems wieder sehen mit ihrem Ramadan, ja, also die sich dran halten. Für die ist dann der Zuckerfesttag, ne, der Höhepunkt. So war das damals auch bei den Christen, dass dann Ostern wirklich, dann wurde gefeiert. Also man ging einen Weg. Man hat auf etwas erwartet. Man hat sogar eine Art Kultur eingeübt, als christliche Kultur. Wir warten auf Gott. Und Pfingsten? Pfingsten heißt ja 50. Ich sage das mal nur so. Ich denke, ihr wisst das alle. Das war ja ein jüdisches Erntefest. In Israel wurde zweimal geerntet im Frühjahr. Das war Pfingsten, die erste Ernte. Und dann das Laubhüttenfest, die zweite Ernte im Herbst. Die sind so gesegnet, die konnten zweimal ernten. Ja, immer noch, ja. Und sogar manchmal in manchen Teilen 3 bis 4 Mal in Israel mittlerweile. Durch ihre gute Ökonomie, die sie da haben. Aber das war daneben. 50, das war also ein, von Anfang an aber nicht nur ein biologisches Erntefest, sondern auch schon im Israel war das eine Ahnung da drin, dass das, was in der Schöpfung abläuft, ein Hinweis Gottes ist auf ein geistliches Erntefest. Und so haben die Propheten schon im Alten Bund das erweitert und haben davon gesprochen, dass die Ernte der Nationen eingebracht wird. Nun 50 Tage, daher kommt dieses Wort Pfingsten, Pentekostel, ja, 50 Tage, 40 Tage nach der Auferstehung, also nach Pessach, nach Ostern, 40 Tage war der Auferstandene mitten unter seinen Jüngern und lehrte sie. Das war eine intensive Bibelschule, die die ersten Jünger hatten. Und mittlerweile war die Schar der Anhänger des Auferstandenen angestiegen. Denn wir wissen aus dem 1. Korinther 15, als es um die Auflistung all der Leute geht, die Paulus als Augenzeugen des Auferstehungswunders betitelt hat, 500 Männer, weil nur die durften vor Gericht aussagen damals. Und wenn man vorstellt, schon damals kann ich mir vorstellen, war es auch wie heute 2/3 Frauen, 1/3 Männer. Also wie viele Menschen haben den Auferstandenen gesehen? Aber 500 Männer, von denen die meisten noch leben, sagt Paulus, die können ja alle nachfragen, die haben den Auferstandenen gesehen. Erstaunlicherweise, Freunde, von diesen 500 Leuten, die dem Auferstandenen begegnet sind, waren nachher nur noch 120 im Obergemach. 10 Tage später. Ist euch schon mal aufgefallen? Als Jesus wegging, gen Himmel fuhr, wir nennen das ja Vatertag, da hatte nach 40 Tagen, der Auferstandene war 40 Tage, der ging ja rein und raus zwischen der Himmelswelt und dieser Welt und so fängt es doch an, die Apostelgeschichte, der hat sie gelehrt, 40 Tage über das Reich Gottes, über sein Königreich, über das, was kommen wird und so weiter und so weiter. Sonst hätten die Apostel doch später gar nicht die Briefe schreiben können. Die hätten es doch gar nicht alles gewusst, aber der Meister hat sie gelehrt. Der war mitten unter ihnen und die waren alle da und haben ihn gesehen und wow. Und dann hat er gesagt, und jetzt habe ich noch zum Schluss was, jetzt gehe ich zum Vater und ich sage, wartet hier. Gott hat ein Geschenk für euch. Oh, nächsten Abend kamen sie alle zusammen, die 500 plus Frauen plus Kinder, ja. Und haben gesagt, wow, wir warten. Ja, worauf warten wir denn jetzt? Oh, der Vater hat was für Gutes für uns. Aber was hat er denn für uns? Und dann kamen bestimmt die Bibelgelesenen, ne, so Gerlinde-Typen, die kamen dann und haben dann die Schriftrollen genommen, haben gesagt, oh, wir warten auf das und das und das und das, die Zusagen Gottes. Und dann kamen so die Geisterfüllten, ne, so, oh, hier, die haben gesagt, ja, und wir empfinden so. Ja. Die waren schon geisterfüllt vor Pfingsten, das geht. Der Heilige Geist ist ja nicht erst zu Pfingsten gekommen. Freunde, das müssen wir uns auch mal ein bisschen überlegen. Der Heilige Geist, der war von Anfang an dabei. Bei der Schöpfung war er dabei, brütete er über dem Chaos sogar und dann über der Schöpfung. Aber er konnte nur dosiert, ganz minimal dosiert arbeiten. Er kam auf einzelne Personen. Er kam nur auf Israel und dann ausnahmsweise mal fiel auch mal was, ein Tropfen Fett des Himmels ab auf jemanden wie den Biliam. keine Ahnung, von nix, der Mann, aber ein bisschen Fett vom Himmel kam auf ihn. Dann konnte er sogar weiß sagen. Und der Esel konnte so, ja, siehste, gibt Hoffnung für uns, ne? Ja. Aber das war nicht die Realität, in der wir jetzt leben dürfen, Geschwister. Wir leben in einer ganz anderen Realität, in einer Fülle des Geistes. Unbeschreiblich. Aber da gab es sicherlich auch schon die geistbewegten Leute, ne, die sagten, ja, und aber es war so unreal. Sie wussten nicht, worauf sie warteten. Und sie wussten vor allen Dingen nicht, wie lange. Maria, die Mutter Jesu, war dabei. Viele Frauen hörten wir. Auf einmal, da sind die Frauen dann beim Beten. Ne? Und wenn es um Warten geht, sind Frauen besser als Männer. Ja, weil die kennen das schon durch Geburt. 9 Monate zu warten. Wir Männer, wir hätten das abgekürzt, oder? Das geht aber nicht. Man kann es nicht abkürzen. Interessant ist, dass Pfingsten auch ein Warten ist. Ich sagte, Weihnachten ist Warten, Ostern ist Warten, Pfingsten. Es geht nicht kürzer. Interessant ist auch das Wort am Schluss, wenn man guter Hoffnung war, dann passiert es. Und das ist auch typisch für das biblische Wort hoffen, dass es geht gut aus, aber du musst dranbleiben. Darum bleiben und dranbleiben ist ein ganz wichtiger Aspekt. Oh Mann, mir macht das Predigen wieder so Spaß. Das ist meine erste Predigt nach 2 Monaten. Ich muss jetzt mal langsam auf den Punkt kommen, Schluss kommen. Ne? Gut, ich mach's. Die Quelle der Hoffnung ist Christus. Kolosser 1, Vers 27. Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist auch interessant. Wir warten nicht auf irgendetwas. Geschwister, wir warten auch nicht auf die Erweckung. Das wäre zu kurz gegriffen. Natürlich wünsche ich mir Erweckung und du doch auch. Ich wünsche mir einen Durchbruch für unser Land. Und ich habe absolut nichts dagegen und ich bin total dafür, wenn an diesem Wochenende, wie einige es glauben und im Geist geschaut haben, die große Erweckung beginnen wird und die Milliarde Menschen kommt. Aber ehrlich gesagt, ich bin schon zu lange auf dieser Welt und habe schon so viele Prophetien gehört, wann, wo, wie, was stattfinden sollte. Bis dann gehen, wann Jesus und wo und wie er wiederkommen sollte. Und ehrlich gesagt, da gehe ich nicht so leichtfertig mehr mit. Weil ich erwarte nicht etwas, ich erwarte ihn. Und er ist jetzt schon da. Er ist in mir. Ne? Meine Präsenz ist mein größtes Präsent an dich, hat er zu mir gesagt. Und zu meiner Frau hat er gesagt, vertraue meiner Präsenz in dir. Gottes Gegenwart, seine Nähe ist jetzt schon da. Hoffnung, da bin nicht ich das Subjekt, das handelt. Ich muss nicht Hoffnung machen. Ich muss nicht Hoffnung machen. Du musst nicht Hoffnung machen. Dann sind wir wieder im alten Film der Religiosität, wo man alles erarbeiten muss. Sondern wir haben eine Quelle der Hoffnung, aus der alles kommt, das ist Christus. Warten und Hoffen ist nicht unsere menschliche Anstrengung, sondern Reflexion, Ausstrahlung seiner Nähe zu uns. Dann will ich nochmal zum Schluss zu Simeon und Hannah kommen. Von Simeon heißt es, er war gerecht, gottesfürchtig und voll Geistes, vor Pfingsten war er schon voll Geistes, er war ein Anbeter. Und Hannah war eine Prophetin, also auch jemand, eine Frau des Geistes, die mit Gebet und Fasten so viele Jahrzehnte schon unterwegs war mit Gott und eine Lobpreiserin. Denn als sie dann den Messias sah, ging sie zu all denen hin und interessanterweise zu allen, die auch auf den Messias warteten. Also das waren nicht nur die beiden. Da gab es anscheinend eine messianische Erwartungsgemeinde zu Jerusalem. Und da gehörten garantiert Maria und Josef dazu. Da gehörten garantiert Elisabeth und Zacharias dazu, die wir auch schon kennen, die interessanterweise auch schon den Heiligen Geist kannten. Komisch. Nein, nicht komisch. Ich glaube, das ist Gottes Vorbereitungswerk. Auch in dieser Zeit, Geschwister. Und als ich das las, meine Frau und ich zusammen, da habe ich so gewusst, ich will zu dieser messianischen Erwartungsgemeinde dazugehören. Und ich glaube, ich gehöre dazu. Und ich glaube, ihr gehört dazu. Wir gehören dazu. Wir sind das. Genau so. Auf unsere Zeit jetzt übersetzt. Hier steht ein Wort, warten ist ein anderes Wort als sonst gebraucht im Griechischen, prosdechomai, und das ist das Wort, wenn ein Wächter auf den Turm erwartet, der Ausschau hält. Das Wächter auf dem Turm kennen wir aus Jesaja auch als Bild. Hier sind Menschen eine Gemeinschaft von Sehnsüchtigen, von Erwartungsvollen. Die warten nicht auf den Tag X, sondern auf ihn. Die sind schon am Ziel ihrer Hoffnung, weil sie kennen, die haben die Hoffnung in sich. Und sie wollen so gerne, dass diese Hoffnung, die in ihnen ist, sichtbar wird um sie herum. Und das können sie nicht machen. Das wollen sie auch gar nicht machen. Darum, ich finde Hanna und Simeon ziemlich entspannt. Die gehen jeden Tag, die gehen dorthin, nicht um das Baby der Erweckung zu machen und den Messias hervorzubringen. Die warten auf den Messias. Sie sagen, eines Tages wird der Messias kommen. Hat er zugesagt, ich weiß nicht wann, aber ich gehe einfach dahin, wo die anderen sind, die auch auf ihn warten. Und die haben sich zufällig im Tempel getroffen und da beten wir Gott an und haben jetzt schon eine gute Zeit. Reicht uns das? Reicht das, so zu leben? Ich finde, das reicht, weil ich muss es nicht machen. Du musst es nicht machen. Und ich muss nicht unter Verdammnis kommen. Ja, du hast nicht genug gebetet und gefastet. Hanna, ne, wenn du genug gebetet und gefastet hättest, dann wäre der Messias schon längst da. Hallo, ich faste und bete doch nicht, um was zu machen, sondern weil ich ihn liebe. Ich liebe Jesus jetzt schon. Seid still und erkennt. Wartet auf mein Eingreifen, auf meine Verheißung. 500 Leute haben den Auferstandenen gesehen. 120 waren 10 Tage später nur noch zusammen. Das offenbart die Kurzatmigkeit. Und ich befürchte, ich weiß nicht, ob ich bei den 120 dabei gewesen wäre, so. Aber ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das von Herzen. Denn ich glaube, die 120 hätten auch noch mal 10 Tage länger gebetet. Weil die hatten jetzt schon eine gute Zeit bei Gott. Die waren jetzt schon irgendwie angekommen. Am Ziel angekommen, weil die Quelle war in ihnen. Ich würde gern für uns beten, dass wir auch diese messianische Erwartungsgemeinde sind. Ich finde, ein schöner Begriff. Vater Gott, ich danke dir für dein Wort. Mich begeistert das so und es hat Spaß gemacht, das zu teilen mit meinen Geschwistern hier. Ich danke dir, dass auch hier Menschen sind, die von ganzem Herzen nach dir verlangen. Die wollen, dass du kommst und dich in deiner ganzen Schönheit zeigst. Und doch sind wir schon bei dir. Wir warten nicht auf irgendetwas Ominöses, was irgendwann mal stattfinden wird. Du hast den Himmel schon ein Stück in unser Herz gebracht. Und es ist so wunderbar, dass wir dich jetzt schon sehen können, erkennen können im Geist. Dass wir einander erkennen können im Geist. Das ist ja auch ein Geheimnis, dass die Sehnsüchtigen sich erkennen. Das ist so ein geheimnisvolles Netzwerk, durch den Geist Gottes geknüpft und verbunden. Von Menschen, die enthusiastisch sind, die in Gott sind, die im Geist sind, vollständig abhängig vom Heiligen Geist. Und Vater, irgendwie kommt mir vor, Corona ist ja so ein Zeichen auch, dass der Welt die Puste ausgeht, die Luft ausgeht. Und Pfingsten ist der Tag, wo du uns neu inspirierst, neu einhauchst, beatmest. Und wir beten, dass heute so eine himmlische Inspiration, Heilung, Beatmung der ganzen Welt sogar stattfindet. Aber fang hier bei uns an, fang bei mir an, fang hier in Obernkirchen an, in meinem kleinen Herzen, fang an. Ich brauche dich, Heilige Geist, ich will mehr von dir. Vielleicht kannst du einfach deine Hände auch so ausstrecken und sagen, Heilige Geist, ich will mehr von dir. Ich will, dass du mich noch mehr erfüllst mit dem Atem, dem Lebensatem Gottes. Oh, dass ich dich noch besser lieben kann, Jesus. Dass ich noch mehr mich von dir umarmen lasse. Jetzt, wo vielleicht keine Menschen uns umarmen können. Aber umarm du uns in dieser Zeit. Umarm uns mit deinen Worten, mit deinen Verheißungen. Küsse uns mit deinen Worten, mit den Worten deines Mundes. Geliebter Herr, küsse uns damit. Danke, danke, dass wir nicht alleine sind in dieser Welt. Du hast uns gesagt, du lässt uns nicht allein. Du schenkst uns den Tröster, den anderen Beistand, dass er bei uns sei und sogar in uns sei bis in Ewigkeit. Das hast du gesagt, Jesus. Und wir danken dir dafür, dass das stimmt. So segnen wir einander mit diesem guten Geschenk. Und lass ihn einfach in unseren Häusern sein, auch bei den Geschwistern, die jetzt heute hier nicht dabei sein können. Lass ihn einfach so in dieser Stadt hier, in den Dörfern ringsherum, in unserer Nation neu ausgegossen sein auf alles Fleisch. Wir laden dich ein. Wehe, Wind Gottes, komm von den vier Winden und hauche die toten Gebeine an und wehe, 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 dass viele Menschen auch in diesen Tagen in die liebenden Arme des Vaters kommen und dich, Jesus Christus, am Kreuz als Retter und Erlöser erkennen. Das ist unser Gebet. Ja, Vater, und jetzt bete ich nochmal für mein Herz, für unsere Herzen, dass wir bleiben, dass wir warten können, dass wir dranbleiben, auch wenn unser Warten womöglich geprüft wird, im Kleinen und im Großen, dass wir warten können auf dich, dass wir keine Ishmaels schnell produzieren, sondern dass wir auf deine Verheißung warten. Und du betrügst uns nicht. Halleluja. Was du versprochen hast, das hältst du gewiss. Amen. 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 Amen.